jetzt ist es mal wieder Zeit, etwas zu teilen. Ich bin heute Nacht aufgewacht und hatte das Gefühl, dass ich etwas mit euch teilen möchte. Da bin ich noch bei, das ein wenig auszuarbeiten, damit ich das nicht einfach aus dem Stegreif mache, sondern das dann auch Hand und Fuß hat. Und vorher würde ich euch gerne noch etwas vorlesen. Und zwar ein paar Anmerkungen zum Corona-Syndrom von Dr. Med. Thomas Hartmut. Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sichtweise, die sich beinahe diametral von dem unterscheidet, was aktuell so in den Medien verbreitet wird. Und es ist dennoch eine wissenschaftliche Sichtweise. Wir sind ja leider dazu übergegangen, dass wir kaum noch wissenschaftlichen Diskurs zulassen. Es gibt ein, zwei, drei Experten, die zu dieser Sache befragt werden, die angehört werden, und alle anderen, die durchaus auch anderer Meinung sind, kommen gar nicht zu Wort. Und ich wollte eigentlich auf meinem Podcast nichts über den ganzen Corona-Hype bringen, und dennoch muss ich es jetzt, glaube ich, tun. Sonst wäre ich heute Nacht nicht aufgewacht mit diesem Gedanken. Ja, also als erstes nochmal eine kleine Lesung und danach kommt dann etwas von mir, eine kleine Anmerkung zum aktuellen Geschehen. Ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit und einen interessanten Austausch. Bis dann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Folgende möglichst unvoreingenommen euch anhören könntet, einfach um mal eine neue Perspektive einzunehmen, einen neuen Blickwinkel auf das, was in den Medien leider aus meiner Sicht ziemlich einseitig betrachtet wird. Für mich gehört immer ein erweiterter Blickwinkel dazu, um Dinge zu verstehen. Eine Freundin von mir sagte neulich, das Leben ist so kompliziert, weil es einfach so viel gibt und so viel zu bedenken gilt. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das Leben, was wir Menschen kreieren, was wir Menschen uns kreieren, das ist tatsächlich kompliziert. Die Natur und das ganz natürliche Leben im natürlichen Fluss und in natürlichen Zyklen ist nicht kompliziert, es ist komplex, es ist hochkomplex und einfach. Und ich glaube, daran erkennen wir auch, wenn etwas ganz natürlich ist, wenn etwas wirklich aus der Natur kommt, dann ist es zwar komplex, aber einfach. Und wenn etwas kompliziert ist, ich persönlich lasse dann die Finger davon. Für mich ist das dann zu verkopft, für mich ist das zu sehr vom Verstand und für mich fehlt dann das Herz. Also vielleicht ist das auch nochmal eine Hilfe, um den Blickwinkel zu wechseln, die Perspektive, eine andere Perspektive einzunehmen, dass zwar die Natur komplex ist und gleichzeitig einfach zu verstehen. Genau, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Lesung. Anmerkungen zum Corona-Syndrom von Dr. Med. Thomas Hartmut, Arzt und Autor, Jahrgang 1956, Dozent für Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, seit 1985 ärztlich tätig, zuletzt als Oberarzt für Chirurgie und Thoraxchirurgie am Klinikum Heidenheim. Dieses Dokument ist im Mai 2020 zu mir gekommen und ich möchte das gerne mit euch teilen, weil ich es für wichtig halte, auch eine andere Perspektive mal einzunehmen, in Kontrast zu dem, was uns tagtäglich gebetsmühlenartig vorgekaut wird. Aus diesem Grund möchte ich euch das gerne vorlesen. Eine Erregungswelle geht um die Welt, die einerseits zerstörerische und krankmachende Wirkung zeigt, andererseits aber auch die Chance bietet, sehr viel zu lernen und einen zivilisatorischen Entwicklungsschritt zu tun. Aus anthroposophischer Perspektive leben wir derzeit im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Es ist das Zeitalter auch der wissenschaftlichen Aufklärung, die im 16. Jahrhundert begonnen hat und noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Am Ende dieser Epoche wird der Mensch einen viel weiteren Bewusstseinshorizont entwickelt haben, als wir uns das heute vorstellen können. Vorausgegangen war das Zeitalter der Verstandesseelenkultur. Das logische Denken, wie es von den antiken griechischen Philosophen entwickelt wurde, war eine wesentliche Fähigkeit, wie sie in diesem Zeitraum ausgebildet wurde. Die Corona-Krise ist nun ein anschauliches Beispiel, an dem wir die Auseinandersetzung zwischen der alten Verstandes- und der modernen Bewusstseinsseelenkultur studieren können. Einfach formuliert können wir sagen, die Verstandesseele generalisiert, die Bewusstseinsseele integriert. Der Verstand denkt in eine Richtung, die Bewusstseinsseele erfasst die gesamte Breite, die Peripherie eines Phänomens. Wenn 5 Menschen streiten und jeder hat eine andere Meinung, dann liegt das selten an der Unvereinbarkeit der Meinung, sondern an der Unfähigkeit einzusehen, dass jede Meinung aus einer bestimmten Perspektive ihre Berechtigung hat und dass es nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch geht. Die Verstandesseele denkt linear im Sinne einer eindimensionalen Logik. Aus A folgt B und aus B folgt C. Und aus dem Zwingenden dieser Logik bezieht sie ihren Anspruch, Recht zu haben. Dieses Denken ist zum Beispiel nicht in der Lage, das Prinzip des Lebendigen zu erfassen, weil es nur in mechanistischen Kausalketten und nicht in integralen Zusammenhängen und komplexen Wechselwirkungen denkt. Die Systemwissenschaften sind Ausdruck der Bewusstseinsseelenentwicklung. Auf das Corona-Problem übertragen lautet die Verstandesanalyse: Viren machen krank und verbreiten sich über Ansteckung. Viren können mutieren und zu schlimmen Seuchen mit vielen Todesopfern führen. Also müssen wir, um das zu verhindern, möglichst viele Kontakte und damit die Ansteckung verhindern. Wir müssen Schulen, Läden, Restaurants, Hotels, Theater, Konzertsäle schließen und alle Arten von menschlichen Versammlungen verbieten, um das Problem zu lösen. Dieses Bild von den Viren ist eindimensional. Die Logik läuft nur in eine Richtung und entfernt sich dabei immer weiter von der Wirklichkeit, wodurch unter Umständen mehr Schaden entsteht als durch das Virus selbst. Wir wollen daher in einem systemischen Ansatz versuchen, das Viren- und Pandemieproblem aus einer möglichst multiperspektivischen Betrachtung zu beleuchten. In der Fernsehsendung Anne Will vom 22. März 2020 machte der Vorsitzende vom Bundesverband Deutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler eine kluge Bemerkung. Er mahnte das mangelnde Systemdenken in dieser Angelegenheit an. Wir bräuchten einen großen runden Tisch, an dem nicht nur Virologen und Politiker, sondern kluge Köpfe aus vielen Sparten zusammensitzen und aus transdisziplinärer Zusammenschau der Phänomene eine interprofessionelle Orientierung bzw. ein besonnenes Konzept erarbeiten. Das allgemeine Informationsniveau in dieser Sache ist vor allem bei Politikern viel zu niedrig, um den derzeitigen Aktionismus wirklich auf sachliche Beine zu stellen. Vor allem hinsichtlich der Immunologie des Menschen und seinem engen Zusammenhang mit psychosozialen Faktoren herrscht im Grunde sträfliche Unkenntnis. Interdisziplinarität gehört zur Bewusstseinsseelenkultur. Die Corona-Krise ist nicht nur ein virologisches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und die derzeitig ergriffenen Maßnahmen werden auch negative Auswirkungen haben, die wir derzeit offensichtlich nicht zu überschauen in der Lage sind. Möglicherweise wird die Gesamtbilanz der Folgen, die die gegenwärtigen Maßnahmen langfristig haben, das reine Virusproblem an Härte weit übertreffen. Wie nun ein solcher systemischer Ansatz aussehen kann, wollen wir hier einmal anhand einiger Gesichtspunkte zu skizzieren versuchen. Statistik, Sterbezahlen, Tests. Etwa 10 Millionen Menschen infizieren sich jedes Jahr mit Tuberkulose, was für 1,5 Millionen tödlich endet. Ein Großteil der Todesfälle ließe sich durch relativ einfache Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse, Ernährung, Hygiene, Wohnverhältnisse verhindern. 80.000 Kinder sterben jedes Jahr in Afrika an der fürchterlichen Noma-Krankheit, bei der die Gesichter der Kinder von Infektionen regelrecht zerfressen werden und zu entsetzlichen Entstellungen führen. Der Krankheit liegt schlicht ein Vitamin- und Proteinmangel zugrunde, der sich mit minimalem Aufwand vorbeugen ließe. Wie wäre das allgemeine Empörungsniveau, wenn die Medien über Wochen täglich mehrfach darüber berichten würden? Aber die meisten Menschen kennen diese Krankheit nicht einmal. 8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr weltweit an den direkten Folgen der Luftverschmutzung. In Deutschland sind das ca. 80.000 Menschen, 220 jeden Tag. Fast genauso hoch ist die Zahl der Todesfälle durch Medikamentennebenwirkungen. Obwohl all diese Todesursachen nicht selbst verschuldet sind und bei entsprechendem politischen Willen erheblich reduzierbar wären, findet eine öffentliche Diskussion darüber im Vergleich zur Corona-Krise nicht statt. Jährlich sterben weltweit etwa 650.000 Menschen an Grippe. In Deutschland sind es zwischen 20 und 25.000. Das entspricht etwa 60 jeden Tag. Eine kurze Anmerkung von mir, weil hier natürlich dadurch, dass es im Mai erschienen ist, noch nicht die Statistik da war fürs ganze Jahr. Wir haben ja im Jahr 2020 keine signifikante Übersterblichkeit durch die Influenza oder Corona gehabt. Also Influenza hatten wir ja gar nicht angeblich laut Statistik. Und auch durch Corona haben wir keine signifikante Übersterblichkeit gehabt. Das nur dazu, weil im Text steht ja, dass wir da noch auf die Endbilanz warten müssen. Weiter im Text. Im Winter 2018 starben in Deutschland innerhalb von nur 8 Wochen 25.000 Menschen an Grippe, worüber in den Medien de facto nichts berichtet wurde, sondern man hat diese Sterberaten als noch im Rahmen der normalen Schwankungsbreite verbucht. Hinsichtlich der gegenwärtigen Situation hat Professor Carsten Scheller, Virologe von der Universität Würzburg, folgenden Vergleich angestellt. In der ersten Woche starben 100, in der zweiten 1000, in der dritten Woche 5000. Danach ging die Sterbekurve so wieder zurück, wie sie angestiegen war. Von solchen Zahlen sind wir bei Corona meilenweit entfernt, aber die Maßnahmen und das allgemeine Erregungsniveau sind unverhältnismäßig viel höher. Warum? Professor Scheller weist auch darauf hin, dass alles, was wir bislang über das Virus wissen, die Pathogenität und Mortalität sich nicht wesentlich von der Influenza unterscheidet. Die insgesamt unzuverlässige Datenlage hat dazu geführt, dass die Prognosen von Virologen zum Teil weit auseinandergehen und von katastrophalen Szenarien bis hin zur Nichtunterscheidbarkeit von einer normalen Grippe reicht. Das Hauptproblem derzeit ist, dass die in den Medien publizierten Zahlen einen Anstieg der Infektionen suggerieren, der möglicherweise gar nicht vorhanden ist. Wenn man heute 1000 Menschen testet und dabei 30 Infizierte entdeckt und am nächsten Tag 2000 Fälle testet und 60 Infektionen diagnostiziert, am dritten Tag 5000 Tests macht und 150 Infizierte findet, dann ist nicht die Zahl der Infektionen, sondern die der Tests exponentiell angestiegen. Es fehlen also immer noch Stichprobenanalysen, wie bei einer repräsentativen Umfrage, dass zum Beispiel 1000 Menschen getestet werden und eine Woche später wird diese Untersuchung wiederholt bei einem vergleichbar repräsentativen Kollektiv. Nur dadurch lässt sich einigermaßen die Verbreitung der Seuche beurteilen. Nur in Island wurde eine Seuche durchgeführt. Von 9.678 Personen, die zufällig getestet wurden, waren nur 1% positiv, obwohl das Virus von Ischgl-Urlaubern und Fußballfans nachweislich eingeschleppt wurde. Das noch interessantere Ergebnis, so Gunnarsson, sei aber, dass etwa die Hälfte derer, die positiv getestet wurden, keine Symptome aufweisen. Die andere Hälfte zeigt schwache, typische Erkältungssymptome. Die Zahlen unterscheiden sich nicht von denen saisonaler Erkältungs- und Grippewellen. Die derzeitige globale Corona-Panik-Pandemie in allen ihren Facetten könnte sich am Ende als ein Lehrstück dafür herausstellen, welches Chaos entstehen kann, wenn Angst, Unkenntnis, panischer Aktionismus und skrupellose Geschäftsinteressen zu einem nicht mehr beherrschbaren Selbstläufer verschmelzen. Ein Wort zu den Testverfahren. Bei Virustestverfahren muss man sich bewusst sein, dass diese Tests nur das erfassen, was wir schon kennen. Bei den Viren sind das weit weniger als 1%. Das gängige Verfahren der PCR, Polymerase Chain Reaction, weist ja nicht ein Virus, sondern eine Nukleotidsequenz, also einen DNA-Abschnitt nach, von dem wir wissen, dass er in dem gesuchten Virus vorkommt. Die Tests beruhen darauf, dass man aus kranken Menschen ein Virus isoliert, von dem man annimmt, dass es die Krankheit kausal verursacht hat. Dieses Virus wird nun gezüchtet und aus diesem Isolat die DNA oder RNA sequenziert. Bei RNA-Viren muss das Erbgut erst in DNA umgeschrieben werden. Es wird nun ein definierter Bereich festgelegt, der durch die PCR so oft vervielfältigt wird, bis die gesuchte DNA-Sequenz nachweisbar wird. Bei Standarduntersuchungen haben diese Sequenzen eine Länge von etwa 3000 Basenpaaren. Anfang und Ende des Abschnitts wird mit sogenannten Primern flankiert, die den zu vervielfältigenden Abschnitt markieren. Wir weisen also nicht direkt ein Virus nach, sondern die Labore oder die Gesundheitsbehörden wie die CDC in den USA definieren eine DNA-Sequenz, die als spezifisch für das gesuchte Virus angesehen wird. Nun kennen wir aber mindestens 99% aller Viren nicht, sodass wir nicht ausschließen können, dass die DNA-Sequenz auch in anderen Viren, Bakterien und anderen Parasiten, von denen es unzählige gibt, vorkommen kann, die aber mit der Krankheit nichts zu tun haben. Viren mutieren und zerfallen sehr schnell und aus den Virenfragmenten können sich spontan neue Viren bilden oder zusammenstoppeln, wie der Virologe Luis Villarreal das nennt. Die nun Sequenzen von den zuvor zerfallenen Viren enthalten. Wir müssten also alle Viren kennen, um sicher zu sein, dass eine bestimmte Sequenz nur in einer einzigen Spezies vorkommt. Das ist aber nicht der Fall. Bei der hohen Mutabilität der Viren können wir auch nicht ausschließen, dass es apathogene Mutanten gibt, die zwar die Sequenz enthalten, aber für die Krankheitssymptome nicht verantwortlich sind. Die DNA-Sequenz ist ja nicht gleichzusetzen mit dem Pathogen. Wir können also nicht ausschließen, dass wir auch bei gesunden, nicht infizierten Menschen positive Testergebnisse bekommen. Auch durch verschiedenste Kontaminationen können die Testergebnisse verfälscht werden. Umwelt- und Naturschutz. Die sogenannten Hotspots für das Auftreten von großräumigen Infektionsereignissen liegen dort, wo die anthropogenen Einflüsse konzentriert sind. Also die Einflüsse von Bevölkerungsdichte, Industrie, Landwirtschaft, Antibiotikaverbrauch. Dies sind die USA, Westeuropa, Japan, Australien. In einer Studie, die 335 Epi- und pandemische Infektionsereignisse von 1940 bis 2004 global erfasst hat, waren allein 20,9% durch arzneimittelresistente Mikroben, multiresistente TBC, chloroquinresistente Malaria, multiresistente Staphylococcus aureus verursacht. 60% durch Zoonosen, von denen die größte Gefahr für EIDs ausgeht. EID, Emerging Infectious Diseases. Die Autoren schließen daraus, dass die Ökologisierung bzw. Entindustrialisierung der Landwirtschaft und Viehzucht sowie die Reduzierung von anthropogenen Aktivitäten in Regionen mit hoher Wildtierdiversität die wirksamsten Schutzfaktoren gegen Pandemien bedeuten. In einem Artikel mit dem Titel Abholzung befördert Viren, Krankheiten breiten sich aus, weil die Menschen Urwälder roden, Naturschutz könnte das Risiko von Seuchen verringern, in der Südwestpresse vom 3. April 2020 wird der renommierte Biologe Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Vorsitzender des globalen Weltbiodiversitätsrates zitiert, der schon 2011 warnte: Wenn wir nicht umsteuern, werden wir mehrere solcher Pandemien haben. Um es mit einem Satz zu sagen, durch Zerstörung von Lebensräumen der Tiere dringen immer mehr Viren aus dem Tierreich in menschliche Lebensbereiche ein und werden dort zu Krankheitserregern. Umweltministerin Svenja Schulze sagt dazu: Es ist das Problem, das wir mit auslösen, und plädiert für mehr Naturschutz als präventive Gesundheitspolitik. Dass der Raubbau an der Natur ein massives Gesundheitsproblem wird, ist ausreichend belegt. Die meisten Virusinfektionen werden ursprünglich von Tieren auf den Menschen übertragen. Warum ist das so? Dieser Frage müssen wir etwas näher auf den Grund gehen. Der Großteil der für den Menschen pathogenen Viren stammen aus Tieren, wo sie keinerlei Krankheitssymptome erzeugen, also apathogen sind. Unter bestimmten Bedingungen mutieren diese Viren schon bei den Tieren und gehen dann auf den Menschen über und werden dort zu Krankheitserregern. Was sind das nun für Bedingungen? Halten wir zunächst eine virologische Grundregel fest. In jedem biologischen System, das unter Stress steht, nimmt die Virenaktivität zu. Wir können heute zum Beispiel die Stressbelastung eines Menschen messen, indem wir die Virenaktivität im Speichel messen. Bis ins Neolithikum, als der Mensch sesshaft wurde und Naturräume in landwirtschaftliche Nutzflächen verwandelt hat, können wir dieses Phänomen heute zurückverfolgen. Durch den Menschen gerät die Natur und auch die Tierwelt unter eine gewisse Stressbelastung. Wir wissen heute, dass die Masern- und Tuberkuloseerreger ursprünglich von den Kühen stammen. Der Keuchhusten wurde von den Schweinen und die Grippe von den Enten auf den Menschen übertragen. Überall, wo der Mensch zerstörerisch in Naturräume eindrang, die über Jahrmillionen der Evolution entstanden sind und höchst komplexe ökologische Gleichgewichtssysteme geschaffen haben, wurden Viren frei, die zu menschlichen Pathogenen wurden. Als belgische Kolonialherren im Kongo Eisenbahn bauten und Städte in den Urwald hineintrieben, haben sich die in den dort lebenden Affen, sesshaften Lentiviren, langsam an den Menschen angepasst. Daraus entstanden später die Erreger der AIDS-Erkrankung, die HIV-Viren. Die größten Mangrovenwälder der Erde, die Sundarbans in Indien und Bangladesch, sind eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde. Sie wurden seit der Kolonialzeit rigoros zerstört und erst in den letzten Jahrzehnten unter Naturschutz gestellt. Als die britische Ostindien-Kompanie im 19. Jahrhundert große Flächen rodete, um Reisanbau zu betreiben, kamen immer mehr Menschen in Kontakt mit dem Brackwasser und den darin lebenden Mikroorganismen. Daraus ging die erste von insgesamt 7 großen Cholera-Pandemien hervor. Wo die Naturgrundlagen der Tiere zerstört werden, dringen sie in menschliche Lebensräume vor und verbreiten dort natürlich auch ihre Viren. So findet man auf Fruchtplantagen Speichel und Urin von Fledermäusen oder Flughunden, die ein wahres Reservoir an Viren beherbergen. Das Nipah-Virus, welches schwere, zu etwa 50% tödliche Gehirnentzündung verursacht, wird auf diese Weise meist über Schweine als Zwischenwirt auf Menschen übertragen. Auch beim Ebola-Virus, welches eine hochfieberhafte, hämorrhagische Infektion auslöst, an der die allermeisten Patienten versterben, 2014 gab es 11.000 Tote in Westafrika, sind Flughunde das natürliche Reservoir. Über Schweine und Affen als Zwischenwirte, in denen die Viren weiter mutieren, gelangen sie in den Menschen. In den amerikanischen Massentierhaltungen sind über 50% der Masttiere mit EHEC infiziert. Keime, die für den Menschen, aber nicht für die Tiere schädlich sind. Durch die industriellen Großbetriebe fallen riesige Mengen an Exkrementen an, die gar nicht mehr auf die Felder ausgebracht werden können und deshalb in großen Jauchegruben abgelagert werden. Der ideale Nährboden für EHEC-Erreger. Über das Trinkwasser gelangen sie in die menschlichen Nahrungskreisläufe und sorgen für etwa 90.000 EHEC-Erkrankungen in den USA pro Jahr. Auf den sogenannten Wet Markets in Asien, vor allem in China, werden lebende Tiere angeboten, die dann unmittelbar vor dem Verkauf geschlachtet werden. Die Tiere stehen hier oft aufgestapelt in engen Käfigen und erleiden einen maximalen Stress, wodurch zahlreiche Viren freigesetzt bzw. zwischen den Tieren und Menschen ausgetauscht werden. Als primärer Infektionsort der gegenwärtigen Coronavirus-Epidemie wird der inzwischen geschlossene Wuhan-Huanan-Großhandelsmarkt für Fische und Meeresfrüchte in China angenommen. Auch die Erreger von SARS, Vogelgrippe und anderen Seuchen stammen aus solch beschämenden Verhältnissen bzw. aus den Massentierhaltungen. Wir müssen uns die grundsätzliche Frage stellen, ob wir durch unseren rücksichtslosen Umgang mit der Natur nicht letztlich einen für uns selbst tödlichen Preis bezahlen. Dies wird ja auf immer mehr Ebenen immer deutlicher. Mit einer verhängnisvollen Ahnungslosigkeit für systemische Naturzusammenhänge agiert die globale Lebensmittelindustrie nach dem Motto langfristige Katastrophen für kurzfristigen Profit. Durch riesige Monokulturen werden die Populationsgrößen von einzelnen Arten massiv verändert, was zu ökologischen Gesamtdysbiosen und damit zu Krankheitsdispositionen in unüberschaubarem Ausmaß führen. Es wurde immer argumentiert, die neuen Seuchen würden von asiatischen Wildvögeln stammen, was aber so nicht den Tatsachen entspricht. Die Kommensalen, das heißt die in den Vögeln einheimischen Viren, gehören zu den Wildvögeln wie die Federn und Schnäbel. Wenn aber diese Viren in den Geflügelmastbetrieben von ihren Artverwandten aufgenommen werden, mutieren sie zu pathologischen Formen, die gleichzeitig auch für den Menschen zur Gefahr werden. Das ist ja ein ganz wesentliches Faktum. Warum mutieren Vogelviren, die für Menschen normalerweise völlig harmlos sind, in solchen Mastanlagen plötzlich zu humanen pathogenen Formen? Es ist ja der Mensch, der solche kranken Anlagen baut und sich damit zu einem Teil eines pathologischen Gesamtsystems macht, das auf ihn selbst zurückwirkt. Der beste Seuchenschutz ist der Respekt vor jeder Kreatur und damit der Naturschutz. Die Pathologie durch Mikroorganismen beginnt dort, wo wir die Autonomiesphären von Mensch und Tier missachten. Seuchen brechen da aus, wo Mensch und Tier unter Dauerstress stehen. In Krisengebieten, wo Enge, Angst, Mangel und Naturferne bestehen. In der Massentierhaltung ebenso wie in großen Menschenansammlungen unter inhumanen Bedingungen. Genau hinschauen. Von verschiedenen Virologen wurden unterschiedlichsten Prognosen erstellt, die von weniger dramatisch bis zu zig Millionen Toten wie bei der spanischen Grippe reichen. Faktisch müssen wir feststellen, dass auch Virologen einfach nicht genügend wissen und wir uns auch nicht in eine Polarisierung von Verharmlosern und Panikmachern verwickeln lassen sollten. Der renommierte Stanford-Epidemiologe J.P. Ioannidis betont ausdrücklich, dass unser vorhandenes Datenmaterial für eine zuverlässige Abschätzung einfach nicht ausreicht. Warum es in Italien und auch in anderen Regionen besonders viele Todesfälle gibt, ist eine Frage, die sorgfältig zu prüfen wäre und nicht vorschnell pauschal dem Corona-Schrecken zugeschrieben werden sollte. Auch wenn immer wieder gezeigte, leichenbeladene Lastwagen in der Lombardei dies suggerieren. Besondere Vorkommnisse bedürfen immer einer besonders aufmerksamen Prüfung. Das ist eine alte ärztliche Erfahrung. Offensichtlich liegen hier Umstände vor, die mit dem Virus allein nicht erklärbar sind. Denn warum sollte dasselbe Virus eine regional so unterschiedliche Infektiosität, Pathogenität bzw. Mortalität haben? Die Gründe für solche Ereignisse sind oft multifaktoriell und man hüte sich immer vor allzu einfachen Erklärungen. Dass ein überhöhtes Erregungs- und Angstniveau zu gravierenden Verzerrungen in der Realitätseinschätzung und zu Fehlinterpretationen, in der Psychologie sprechen wir auch vom Katastrophisieren, führen kann, ist gerade in prekären medizinischen Angelegenheiten ein zwar verständliches, aber für die Abwägung von Handlungsstrategien wenig hilfreiches Verhalten. Die emotional aufgeladene Weitergabe von vermeintlichen medizinischen Schreckensmeldungen durch unprofessionelle Informanten zeichnet sich dadurch aus, dass meist schon nach 2 bis 3 Zwischenstationen vom tatsächlichen Sachverhalt nicht mehr viel übrig ist. Ein Psychologikum, vor dem auch so mancher Journalist offensichtlich nicht gefeit ist. Vor allem auch Politiker, die unter hohem Erwartungsdruck stehen und von Versagensängsten und drohenden Wahlschlappen getrieben werden, neigen im medialen Dauergetöse und unter dem Einfluss überaktiver Pharmalobbyisten zu unbedachten Überreaktionen, wie es aktuell zu beobachten ist. Bei jedem medizinischen Sachverhalt brauchen wir zuerst eine genaue Anamnese. Wie ist die Situation in Italien? Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 81 Jahren. Wenn ein alter Mensch mit verschiedenen Begleiterkrankungen vor seinem Tod positiv auf das Coronavirus getestet wird, bedeutet das ja nicht, dass er an der Corona-Infektion gestorben ist. Das heißt nur, dass das erlahmende Immunsystem in der Endphase des Lebens neben zahlreichen anderen Parasiten auch das momentan allgegenwärtige Coronavirus zulässt. Was den Sterbeprozess unter Umständen zwar beschleunigt, aber nicht kausal herbeiführt. Die meisten Opfer starben nicht wegen, sondern mit dem Coronavirus. Die hohen Zahlen in Italien wurden mit durch solche epidemiologisch unsaubere Datenerhebung generiert. Dann muss geklärt werden, ob in den entsprechenden Gebieten vielleicht auch andere Infektionserkrankungen kursiert sind, die das Problem verschärft oder potenziert haben. Sind vielleicht sehr viele Menschen aufgrund erhöhter Erkrankungsängste geimpft worden, was die Anfälligkeit gegenüber Infektionen vorübergehend erhöht? Auch die bekanntlich sehr hohe Luftverschmutzung in der Lombardei treibt die Rate schwerer Komplikationen bei bronchopulmonalen Infektionen nach oben. Wie hoch war in der Region der Verbrauch an Antibiotika, die oft im Rahmen von Grippewellen unangemessen häufig rezeptiert werden? Aus der Mikrobiomforschung wissen wir heute sehr genau, dass schon die einmalige Gabe eines Antibiotikums die Abwehrfunktion des Organismus deutlich senken kann. Seit langem schon ist bekannt, dass wenn man gesunden Ratten eine Salmonelleninfektion zufügen möchte, man etwa 100.000 Keime benötigt, damit 50% der Ratten erkranken. Haben die Ratten in den Wochen davor einmalig ein Antibiotikum bekommen, was zur nachhaltigen Irritation des Darmmikrobioms und damit der Abwehr führt, dann reichen 3 Keime aus, damit die Hälfte erkrankt. 3 statt 100.000. Im Rahmen der EU-Sparmaßnahmen hat man in Italien die Zahl der Krankenhausbetten von 10 auf 3 pro 1.000 Einwohner gestrichen und das Pflegepersonal um 30% reduziert. Damit ist die Versorgungslage und vor allem die Betreuungsqualität von alten Menschen deutlich schlechter geworden. Man muss sich in solchen Fällen jeden Patienten, seine Lebensumstände und seine Vorgeschichte genau anschauen, um ein realistisches Verständnis für seinen Krankheitsverlauf zu bekommen. Vor allem das Niveau der sozialen Sicherheit, das mit steigender Arbeitslosigkeit abnimmt, ist ein zuverlässiger Prädiktor für die Verbreitung von Seuchen. An der Universität von San Francisco wurde einmal eine Studie bei Arbeitslosen durchgeführt. Ab dem Beginn der Arbeitslosigkeit wurde die Aktivität ihrer Immunsysteme anhand der natürlichen Killerzellen regelmäßig über 19 Monate erfasst. Es zeigte sich ein kontinuierlicher Abfall mit entsprechend erhöhter Krankheitsdisposition. Killerzellen eliminieren Viren und Krebszellen aus dem Organismus. Bei denjenigen Probanden, die wieder Arbeit fanden, kehrten die Zellen auf ihr ursprüngliches Aktivitätsniveau zurück. Dieselben Ergebnisse erbrachte eine Studie in Osaka, Japan, bei Taxifahrern, die im Rahmen einer Wirtschaftsrezession von schweren Gehaltseinbußen, Arbeitsplatzverluste und Existenzängsten bedroht waren. An verschiedenen Immunparametern konnte gezeigt werden, wie die Abwehrfunktionen zurückgingen und mit dem Ausmaß der psychosozialen Belastung das Risiko für Infekte und andere Erkrankungen anstieg. Viren und das Immunsystem. Das Coronavirus ist nicht neu. Es gehört zur großen Gruppe von Erregern, die jedes Jahr die oberen Atemwege befallen. Solche hochmutabilen, das heißt wandlungsfähigen RNA-Viren können natürlicherweise in ihrer Infektiosität und Pathogenität wechseln, was aber nicht vom Virus allein, sondern ganz wesentlich auch mit der allgemeinen Immunitätslage in einer Gesellschaft zusammenhängt. Und damit kommen wir zum wesentlichen Punkt. Das Risiko, schwer zu erkranken, steigt mit dem Alter, weil da die Widerstandskräfte nachlassen, Begleiterkrankungen vorliegen und die Immunsysteme schwächer werden. Im Grunde sterben wir nicht an den Viren, sondern an einer ganz bestimmten Disposition, wie einer Immunschwäche, ohne die sich kein Virus in unserem Organismus als schwere Krankheit ausbreiten kann. Zur Zeit der spanischen Grippe 1918, die nach 4 Jahren Weltkriegsstress ausgebrochen ist, wurden sowohl in Boston als auch in San Francisco Versuche mit straffällig gewordenen inhaftierten Marinesoldaten durchgeführt, um das Ansteckungsrisiko zu testen. Den 62 jungen, gesunden Männern, von denen 39 noch keine Grippe hatten, wurde die Begnadigung in Aussicht gestellt, wenn sie sich den Nasenschleim von Schwerkranken in Mund und Rachen sprühen ließen. Und sie mussten am Bett der Kranken sitzen und sich anhusten lassen und die Ausatemluft der Kranken einatmen. In keinem einzigen Fall kam es zu einer Ansteckung. Wir wollen diesen wichtigen Punkt noch durch ein anderes Beispiel deutlich machen. Seit langem ist bekannt, dass der Mensch fortwährend tausende Krebszellen in sich hat, die durch ein aktives Immunsystem in Schach gehalten werden. 2004 erschien unter dem Titel Cancer Without Disease eine aufschlussreiche Studie. Bei der Obduktion von 200 Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, die nach einem Unfallereignis verstorben waren, fanden sich bei 39% der Betroffenen kleine Krebsherde in der Brust, obwohl in dieser Altersgruppe die Erkrankungsrate für Brustkrebs nur bei 1% liegt. Ähnliche Befunde gibt es für das Prostata- und das Schilddrüsenkarzinom. Das bedeutet mit anderen Worten, Krebs haben wir eigentlich immer in uns, aber krank werden wir nur, wenn unser Immunsystem es zulässt. Die moderne Krebstherapie schaut daher immer weniger auf die Krebszellen selbst, sondern auf die Aktivität der Immunsysteme. Man erforscht nicht mehr die Krebszellen selbst, sondern das, was um sie herum vorgeht. Ähnlich ist das nun mit den Viren. Mit jedem Salatblatt, das wir essen, nehmen wir etwa 1 Milliarde Viren zu uns. 1 Milliliter Wasser aus dem gesunden Bach oder aus dem Meer kann über 10 Millionen Viren enthalten. Sogar im Trinkwasser wimmelt es von Viren. Bei jedem Atemzug nehmen wir zigtausende Viren in uns auf. In unserem Darm, in der Lunge, auf der Haut und den Schleimhäuten, ja sogar innerhalb der Körperzellen, tummeln sich unzählige Viren. Von all diesen Viren kennen wir nicht einmal 1%. Und eines sind sie am allerwenigsten: krankmachend. Im Gegenteil, die Erkenntnisse der modernen Genetik lehren uns etwas, was uns eine ganz neue Sichtweise abverlangt, die mit dem alten Feindbild der Viren nichts mehr zu tun hat. Die Viren sind die entscheidenden Impulsgeber der genetischen Evolution. Viren sind die Motoren für evolutive Erneuerung und Artenvielfalt. Und die wohl wichtigste wissenschaftliche Entdeckung des 21. Jahrhunderts: unser gesamtes Erbgut ist aus Viren aufgebaut. Fliegendes Erbmaterial. Wir müssen uns eines klar machen: Die Viren sind äußeres, fliegendes Erbmaterial, aus dem sich die Lebewesen im Lauf der Evolution ihre Gene zusammenbauen. Wie Pflanzen und Tiere aus der Umwelt die Nahrungsstoffe, Sauerstoff und CO2 zusammenziehen und daraus ihren Organismus aufbauen, so haben wir über lange evolutive Zeiträume aus der Virosphäre das genetische Rohmaterial entnommen und daraus unser Erbgut aufgebaut. Wir können hier die modernen Erkenntnisse nur in relativ einfacher Weise erläutern. Für spezieller Interessierte sei auf entsprechende Literatur verwiesen. Immer, wenn wir mit etwas Neuem, das kann ein Virus, ein Bakterium, aber auch eine neue Erfahrung oder eine neue Lebenssituation sein, konfrontiert werden, liegt darin eine Chance zur Weiterentwicklung. Aber auch das Risiko, dass das Neue mit uns umgeht und nicht wir mit dem Neuen. Und das sind die Viruserkrankungen, die aber nur den winzigsten Teil aller Viruskontaminationen ausmachen. Um es zu verstehen, muss man sich nochmals die Grundregel vor Augen führen: In jedem ökologischen System, ob es ein Wald, ein Gewässer, eine Viehherde, eine menschliche Gesellschaft oder ein menschlicher Organismus ist, nimmt die Virenaktivität zu, sobald dieses System unter Stress gerät. Das hat einen einfachen Grund. Ein lebendiges System, das in Not kommt oder bedroht ist, steht unter Anpassungsdruck. Es muss sich verändern, um der neuen Situation überhaupt adäquat begegnen zu können. Dazu sind auf der mikrobiologischen Ebene Veränderungen bis in die Gene hinein notwendig. Genetisch betrachtet kann das Ökosystem nicht warten, bis irgendeine Zufallsmutation einsetzt, sondern es braucht gleichsam die Viren als genetischen Treibstoff, um solche Innovationsprozesse überhaupt zu ermöglichen. In den Wintermonaten stehen Mensch und Natur natürlicherweise unter einem gewissen Stress. Nahrungsmangel, aufgebrauchte Vitamine und Fettreserven, Mangel an Licht und Wärme, kalte Winde und so weiter. Der Übergang vom Winter zum Frühling ist die Zeit der Innovation und Motivation, in der der Mensch zuversichtlich nach vorne schaut und sich vieles vornimmt, weil das nahende Frühjahr ihn positiv motiviert. Unzählige Bräuche zwischen Fasching und Ostern haben damit etwas zu tun. Das ist ein über Jahrhunderttausende gewachsenes evolutives Prinzip. Der ganzen Fastnachtstradition liegt im Grunde nichts anderes zugrunde, als dass man das Alte abstößt, die Hexen verjagt und sich für Neues, für das durch die lange harte Winterzeit herbeigesehnte neue Leben bereit macht. In den Wintermonaten schläft die Natur und der herannahende Frühling wird begleitet von einem Hauch einer neuen Beseelungsqualität. Im anthroposophischen Sprachgebrauch würden wir Astralität sagen, der sich über dieses Erwachen legt, wie das Vogelgezwitscher im Frühjahr oder der Ruf des Hahns am Morgen, wenn die Astralität mit dem Erwachen zurückkehrt. In diesem Hauch, der im Frühfebruar und März einsetzt, leben besonders viele Viren. Viren sind Organe der Astralität. Sie sind das organische Rohmaterial, mit dem die Erneuerungskräfte auf der biologischen Ebene arbeiten. In den allerwenigsten Fällen sind Viren Krankheitserreger. In aller Regel haben sie einen sogenannten sesshaften Lebensstil. Sie gelangen in unseren Organismus bzw. in die Körperzellen und dort beginnen sie zu mutieren. Vor allem die RNA-Viren, Hepatitis, Influenza, HIV, Corona und andere. Sie tun dies oft mit erstaunlicher Geschwindigkeit, sodass vom ursprünglichen Virus, der sogenannten Master-Sequenz, nach einiger Zeit nichts mehr übrig ist. Sie machen eine Mikroevolution durch, die hochindividuell auf den jeweiligen Menschen bzw. den Wirtsorganismus abgestimmt ist. Heute wird angenommen, dass sich die Virusmutanten und das Immunsystem einen Kampf liefern, der entweder in einer Krankheit oder in der Immunität endet. Was in Wirklichkeit geschieht, ist, dass dieses Mutieren des Virus, das vom Immunsystem hochsensibel begleitet und moduliert wird, die genetische Diversität und damit die Spielräume genetischer Innovationen erweitert. Alle Artenvielfalt in der Evolution ist auf diese und ähnliche Weise entstanden. Anmerkung des Autors zu dem Begriff Kampf. Die Kampfgesinnung in der Medizin ist wesentlich auf das militaristische Denken des 19. Jahrhunderts, wie es in der Charité, dem damaligen Mekka der Medizin, das unter militärischer Führung stand, verbreitet war. Wir kämpfen gegen Viren, Bakterien, Krebszellen mit Vernichtungsstrategien, Strahlen, Chemo, Antibiotika und so weiter, was natürlich auch eine gewisse Berechtigung hat, aber in ein falsches Denken hineinführt. Mithilfe der Viren schaffen wir uns neue Möglichkeiten auf der genetischen Ebene, die aber auch Gefahren für eine Krankheit bergen. Wenn ein kleines Kind gehen lernt, dann lernt es etwas Neues. Tausende neue Dinge lernt ein Kind jeden Tag. Das Genlernen ist mit Risiken verbunden. 100-mal muss das Kind hinfallen und sich wehtun, bevor die neue Fähigkeit erreicht ist. So ist das auch mit den Kinderkrankheiten. Da werden immunologische Fähigkeiten fürs Leben erworben, was immer auch mit Mühen und einem gewissen Schmerz verbunden ist. Umsonst ist das nicht zu haben. Der sesshafte Lebensstil eines Virus bedeutet also, dass wir es aufgenommen, verarbeitet und integriert haben, wie vieles andere, was wir eben aufnehmen aus der Welt und uns aneignen. Wird aber unser Organismus in Stress versetzt, kann der Sesshafte in einen lytischen Lebensstil umschlagen, das heißt, das Virus vermehrt sich unangemessen und zerstört die Zelle. Dann haben wir es mit einer Infektionserkrankung zu tun. Herpesviren führen beispielsweise einen sesshaften Lebensstil in den Nervenzellen, der bei Stress lytisch wird und so in eine Infektion, Lippenbläschen oder Gürtelrose umschlägt. Seuchen und soziale Balance. Was bedeutet überhaupt Immunität? Wir berühren hier den zentralen Punkt unserer Ausführung. Die Aktivität unseres Immunsystems ist der unmittelbare Ausdruck für unsere Ich-Präsenz. Da, wo wir etwas Neues erwerben, da, wo wir uns wirklich anstrengen, da ist unser Ich präsent. Unsere gesunde Immunität ist auf der biologischen Ebene dasselbe, was auf der seelischen Ebene Aufmerksamkeit, Motivation, Selbstbewusstsein, Gegenwärtigkeit, Interesse, Engagement und vieles mehr sind. Wenn wir etwas wirklich wollen und mit Begeisterung etwas tun, worin wir Sinnhaftigkeit und Entwicklung, aber auch Gemeinschaftssinn erleben, dann ist unser Immunsystem vital und robust. Gesellschaften, die solidarisch an einem Ideal oder einer Vision arbeiten, Gesellschaften, in denen Ideen lebendig sind und in der die Menschen nicht passiv, ängstlich, sondern mutig, kreativ, kooperativ, fair und vertrauensvoll zusammenarbeiten, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, in solchen Gesellschaften haben Seuchen keinen Nährboden. Wie die Epidemiologen Wilkinson und Pickett gezeigt haben, ist in Ländern mit einer ausgewogenen sozialen Balance das Gesundheitsniveau der Menschen wesentlich besser. Die Berücksichtigung der modernen Erkenntnisse der sozialmedizinischen Forschung und der Sozialpsychologie hätten in der gegenwärtigen Situation mehr Besonnenheit in die Wahl der gesetzlichen Maßnahmen gebracht. Der soziale Shutdown kann sich auch zu einem immunologischen ausweiten. Abgesehen davon ist das Zuhausebleiben aus virologischer Sicht nicht sinnvoll, denn in den häuslichen Brutkammern vermehren sich die Viren besonders. Hingegen ist das Sonnenlicht der beste natürliche antivirale und antibakterielle Schutz, wie die renommierte Virologin Karin Mölling in einem Interview betont hat. Wann lässt nun unsere Immunität nach? Das ist nicht nur im Alter, wenn sich der Mensch natürlicherweise nicht mehr so stark mit der Welt verbindet. Die Psychoneuroimmunologie hat in den letzten 2 Jahrzehnten ganz deutlich ans Licht gebracht, der stärkste krankmachende Faktor für den Menschen ist der chronische, negative, angstbesetzte Stress. Angst ist mit Abstand das stärkste Gefühl, das über die Aktivierung neuronaler Netzwerke des limbischen Systems, speziell der Amygdala, die im Hirnstamm angelegten Regelsysteme für die integrative Steuerung körperlicher Reaktionen und damit der Selbstheilungskräfte des Organismus zu stören vermag. Zitat von Gerald Hüther. Man kann heute in Time messen, wie unser Immunsystem regelrecht zusammenbricht, wenn wir chronisch gedemütigt, ausgegrenzt, entwürdigt und als Mensch nicht akzeptiert werden. Oder wenn Hunger, Elend, Krieg, Angst, Terror, Kälte, Enge herrschen, dann brechen Krankheiten und Seuchen aus. In den Kriegen der letzten Jahrhunderte sind mehr Menschen durch Cholera, Typhus, Fleckfieber, Malaria und so weiter gestorben, als durch die Kriegshandlung selber. Das liegt nicht nur an den Erregern, sondern am Verlust der Autonomiesphäre des Menschen, wenn er vor lauter Angst und Schrecken sein Selbstgefühl und damit jede Lebensmotivation verliert. Da ziehen wir uns als Menschen aus der Welt zurück und es kollabieren die Immunsysteme. Wenn eine Gruppe von 100 Menschen einem Virus ausgesetzt ist und danach 20 erkranken, dann dürfen wir ja nicht nur bei dem reinen Ansteckungsgedanken Expositionen stehen bleiben, sondern müssen uns auch fragen, warum 80 nicht erkrankt sind, Disposition und Konstitution. Das ist modernes salutogenetisches Denken, welches für die Zukunft weit tragfähigere Konzepte liefert als die ganze Angstpropaganda. Der Rückgang der Seuchen und Infektionserkrankungen im 19. und 20. Jahrhundert war entgegen der oft gehörten Behauptung kein medizinischer Erfolg durch Impfung und Antibiotika, sondern lag nahezu ausschließlich an der Verbesserung der Lebensverhältnisse. Saubere, trockene Wohnungsverhältnisse, warme Kleidung, ausreichende gesunde Ernährung, Hygiene, soziale Absicherung, sauberes Trinkwasser und so weiter. Die addierten Sterbeziffern für Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten und Masern bei Kindern bis zum 15. Lebensjahr zeigen, dass der zwischen 1860 und 1965 eingetretene Rückgang der Mortalität sich zu beinahe 90% ereignete, bevor die Antibiotika eingeführt und Schutzimpfungen allgemein verbreitet waren. Mit anderen Worten, in gut funktionierenden humanen Zivilgesellschaften spielen Seuchen so gut wie keine Rolle. Auch wenn seit Jahren mit SARS, BSE, Vogelgrippe, Schweinegrippe und aktuell mit Corona immer wieder neue Angstszenarien aufgebaut wurden. Man schaue dort, wo wirkliche Seuchen ausbrechen, auf den Zustand der Gesellschaft. Dort findet man die Ursachen, nicht bei den Viren und Bakterien, zum Beispiel Ebola im Kongo, wo neben Dürre und Hunger seit Jahren Bürgerkrieg, Terror, Hunger und Mord und Totschlag herrschen. Auch in den USA geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander, mit regelrechter Verarmung breiter Schichten und entsprechenden sozialen Spannungen. Anstatt die wirklich strukturellen Probleme anzusehen, liefert dieses Seuchengeschehen als Bedrohungsszenario willkommene Verkaufsargumente für ein weltweites Geschäftsmodell, das vom Feindbild der Viren und Bakterien lebt. Deren Umsätze bewegen sich mittlerweile im dreistelligen Milliardenbereich, wie eine Rüstungsindustrie. Kein Interesse am Frieden hat und durch Finanzierung von Rebellen und Kontras schon so manche militärische Eskalation angeheizt hat, so muss das globale Geschäft mit Impfstoffen und antiviralen Medikamenten mit immer wieder neuen Strategien der Angsterzeugung belebt werden. 2001 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos wurde eine sogenannte Public-Private Health Partnership zwischen der pharmakologischen Industrie und der WHO vertraglich beschlossen. Ab diesem Zeitpunkt kam die Finanzierung der WHO, Jahresetat 4 Milliarden Dollar, zu 75% aus Industriegeldern neben der Bill und Melinda Gates Foundation auch vom Pharma-Riesen GlaxoSmithKline mit entsprechenden Folgen. Für viele Experten völlig überraschend rief die WHO bei der Schweinegrippe 2010 die höchste Alarmstufe aus, eine weltweite Pandemie. Aus diesem Grund waren beispielsweise Bund und Länder nach diesem Originalvertrag gezwungen, bei GlaxoSmithKline Impfstoffe im Wert von weit mehr als 200 Millionen Euro einzukaufen. Doch die weltweite Pandemie blieb aus. Im Müllofen landeten schließlich die Medikamente von GlaxoSmithKline im dreistelligen Millionenwert. Der Fehlalarm der WHO soll der Pharmawelt insgesamt 18 Milliarden Dollar beschert haben. Die wichtigsten Entscheider, die bei der WHO damals für das Schweinegrippe-Programm zuständig waren, pflegten gute Kontakte zur Pharmaindustrie. Mary Paul Kinney, bis 2001 bei dem Pharmakonzern Transgene und Roche beschäftigt, war damals Impfdirektorin der WHO und Klaus Stöhr, jahrelang an der Spitze der Grippe-Taskforce der WHO, wechselte später zum Pharma-Riesen Novartis. Er warnte 2005 im Rahmen der Vogelgrippe vor 7 Millionen Toten. Tatsächlich waren es 152 weltweit. Im Oktober letzten Jahres fand in einem Hotel in New York ein Treffen unter dem Namen Event 201 statt, bei dem eine Corona-Pandemie simuliert wurde. Es wurde vom Center for Health Security der Johns Hopkins University in Zusammenarbeit mit dem World Economic Forum und der Bill und Melinda Gates Foundation, den führenden Agenten im weltweiten Impfgeschäft, durchgeführt. Die Simulation kam zu dem Ergebnis, dass weltweit mit 60 Millionen Toten zu rechnen sei. Eine der Schlussfolgerungen war, dass weltweit mehr medizinische Vorräte angeschafft werden müssen. Die Corona-Daten der Johns Hopkins Universität bilden seit mehreren Wochen einen der Grundpfeiler der deutschen Berichterstattung in der Pandemie. Auch die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau verwendet diese Zahlen. Die dabei stets genannte Quellenangabe Johns Hopkins University greift allerdings zu kurz. Denn die Daten, die die Universität in einem sogenannten Dashboard laut eigenen Angaben für 180 Ländern Echtzeit publiziert, stammen aus hunderten Einzelquellen und laufen bei der Privatuniversität aus Baltimore lediglich zusammen. Gleicht man die Daten mit denen der offiziellen deutschen Meldestelle, dem Robert-Koch-Institut, ab, liegen die Zahlen der US-Universität teils um mehrere tausend Neuinfektionen höher. Ein Hauptanliegen dieser Eliten der globalen Gesundheitsindustrie besteht darin, bei der UN durchzusetzen, dass das weltweite Management von Pandemien in Zukunft allein von ihnen selbst, das heißt von Privatunternehmen, durchgeführt wird. Ein exzellent recherchiertes und wissenschaftlich absolut seriöses Buch zum weltweiten Geschäft mit den Seuchen haben der Kieler Internist Klaus Köhnlein und der Journalist Thorsten Engelbrecht verfasst. Geradezu eine Pflichtlektüre in der momentanen Lage. Das Buch heißt Viruswahn, wie die Medizinindustrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliardenprofite macht. Die Diagnose einer latenten Kriminalität in weiten Bereichen der Pharmabranche ist schon lange gestellt. Die Literatur dazu füllt ganze Regale. Das öffentliche Empörungsniveau hierüber ist aber angesichts der zum Teil skandalösen Zustände sehr niedrig. Das hat einen einfachen Grund. Die Pharmakonzerne unterhalten riesige Rechtsabteilungen, vor deren Macht und langem Atem schon viele resigniert haben. Die immens hohen Kosten dieser juristischen Aufrüstung werden in die Arzneimittelpreise einkalkuliert, werden also über die Kassenbeiträge der Versicherten finanziert. Allein 2011 zahlte GlaxoSmithKline 3 Milliarden Dollar an Strafen wegen illegaler Vermarktung. Die gegenwärtige Krise ist ein dringender Aufruf an die Bewusstseinsbildung der Menschen. Die Solidarität und Handlungskonsequenz, die uns jetzt durch die Krise mehr oder weniger aufgenötigt wird, zu der müssen wir aus freien Stücken finden und aktiv eine gemeinsame Vision für eine humanere Gesellschaft, für eine erneuerte Demokratie entwerfen, für die sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Das ist der gesunde Weg heraus aus den Seuchen. Dr. Med Thomas Hartmut, Ostern 2020. So, am Ende dieses Textes danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und für die Offenheit zuzuhören. Und ich bitte dich, noch ein wenig drauf rumzukauen, auf dieser Perspektive, auf diesen Sichtweisen, die durchaus wissenschaftlich sind, sich aber doch sehr unterscheiden von dem, was auch heute noch in den Medien berichtet wird. Dabei muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass das im Mai 2020 geschrieben wurde und da natürlich noch einige neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Im Großen und Ganzen hat sich aber nicht viel verändert an dieser Perspektive. Also lass es noch ein bisschen wirken, kau noch ein bisschen drauf rum und ich werde morgen oder in den nächsten Tagen dann noch etwas Eigenes dazu teilen und würde mich freuen, wenn wir in einen offenen Austausch darüber kommen könnten.